Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther und spreche heute mit Lea von Krebskuckung zum Thema Mindsetarbeit und Glaubenssätze. Viele Menschen, und dabei ist es egal, ob du in deinem Leben eine schlimme Diagnose erhalten hast oder nicht, wissen zwar, dass Selbstliebe ein ganz wichtiger Punkt ist, vergessen aber im Alltag doch oft die Selbstfürsorge. Lea erzählt von ihrem Arbeitsleben als psychoonkologisch fortgebildete Sozialpädagogin und gibt dir in diesem Gespräch eine kleine Orientierung zum Thema Mindset und Empowerment bei Krebs. Wir sprechen über Ressourcenarbeit und die psychoonkologische sowie onkosportliche Begleitung, die dabei helfen kann, Schritt für Schritt zu einem neuen Lebensgefühl zu finden und dich so anzunehmen, wie du bist. Lea gibt wertvolle Hinweise zum Umgang mit der Angst und bei limitierenden Glaubenssätzen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem folgenden Interview. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, liebe Lea. Was ist denn Mindset-Arbeit? Was verstehst du unter Mindset-Arbeit?
Hallo, liebe Franziska. Ich verstehe unter Mindset-Arbeit im Endeffekt die Denkweise zu ändern. Also Mindset bedeutet ja Denkweise. Und es geht darum, einfach die Denkweise zu reflektieren und dann eben auch durch Üben oder Arbeit, wenn man das so nennen möchte, dann auch zu verändern und weiterzuentwickeln.
Mhm. Erzähl doch mal kurz, was du eigentlich mit Mindset-Arbeit zu tun hast, also was du beruflich machst.
Genau, also ich bin Sozialpädagogin von Beruf und habe eine psychoonkologische Weiterbildung gemacht über die Arbeit. Und ich habe halt gemerkt, dass viele Krebspatienten sich sehr schwer tun, psychologische Hilfe auch gleich in Anspruch zu nehmen. Und es ist so, dass ich durch eigene Mindset-Arbeit halt sehr viel an meinem Denken verändern konnte. Und das möchte ich eigentlich an jedem Krebspatienten auch weitergeben, dass er weiß, dass er nicht nur auf das Hilfesystem angewiesen ist, sondern eben auch zu Hause jeden Tag für sich was tun kann mit bestimmten Übungen oder Reflexionsfragen und solche Dinge.
Das heißt, du sagst ja selbst, dass man aus einer Krebserkrankung auch gestärkt hervorgehen kann. Wie meinst du das denn?
Also es ist ja im Endeffekt so, es gibt diesen schönen Spruch, das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eines hat. Und da ist es, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass eine Krebserkrankung eben einen auch stärken kann in seinem Mindset, in dem, wie ich mein Leben lebe. Und mir sind viele Patienten über den Weg gelaufen, die gesagt haben, für mich war die Krebserkrankung ein Weckruf. Also die haben dann wirklich teilweise ihr Leben um 180 Grad gedreht und konnten so viel mehr Lebensfreude und Lebensqualität entwickeln. Und ja, also das ist, also im Grunde ist das genau das, wie man gestärkt aus einer Krebserkrankung hervorgehen kann, mit all den Erfahrungen, auch die schmerzlichen Erfahrungen, die leider die Patienten machen müssen. Und ja, da gibt's ganz viele kleine Stellschrauben, die man da eben für sich selbst auch bewegen kann.
Das ist auch meine Erfahrung, also dass die Krebsdiagnose wie so eine Art Stoppschild ist, dass man, dass das Leben sozusagen sagt, hier, so kannst du nicht weitermachen, du musst dein Leben ändern. Und tatsächlich sind das auch ganz viele Frauen, die zu mir kommen, die, wie du gerade schon gesagt hast, die wirklich ihr Leben gedreht haben und ganz anders jetzt auch sich selbst gegenüber, also viel, viel fürsorglicher sind. Vielleicht magst du mal erzählen, was für Stellschrauben das sind, von denen du gerade gesprochen hast.
Was ich oft erlebt habe, ist, dass viele Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen, ja erstmal in diesem Schockzustand sind, verständlicherweise. Und dass meistens diese Entwicklung erst dann stattfinden kann, wenn da auch langsam wieder Ruhe einkehrt. Also ganz, ganz wichtig ist, zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden. Das fällt ja sehr vielen wirklich schwer. Also es ist ja so, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die sehr leistungsorientiert ist. Und das ist immer so das Erste, was ich versuche, den Leuten mitzugeben, dass sie sich jetzt nicht schlecht fühlen müssen, weil sie nicht mehr so leistungsfähig sind. Also die Therapie nimmt ja so viel Raum und Platz ein.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Dass die Leute, na, also wenn da der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann fallen die Leute erstmal. Und in diesem Fallen ist es dann wichtig, eben auch mal zu schauen, was braucht's denn, damit es mir auch mit dieser schweren Diagnose gut geht. Ja, also was sich daraus halt einfach Schönes entwickeln kann auch. Und das ist am Anfang halt wirklich nicht einfach. dass die Leute da, also da ist natürlich erstmal die Diagnose im Vordergrund, die ganze Therapie, die stattfindet, die Schmerzen, die körperlichen Veränderungen.
Das heißt, die Frauen kommen zu dir, wenn die damit schon einmal durch sind, ne? Das heißt, die kommen sozusagen in so einem Stadion zu dir, wie sie auch zu mir ins Studio zum Fotografieren kommen. Das heißt, die haben die Therapie sozusagen schon abgeschlossen und dann geht's darum, das alles aufzuarbeiten, oder?
Auch, ja. Also nicht nur. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch schon ein bisschen die Frauen und die oder auch die Männer dafür sensibilisiert, einfach sich selber ein bisschen mehr zu beobachten. Also meine Idee ist eigentlich, dass jeder Krebspatient schon ab Diagnosebeginn anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Was macht die Erkrankung mit mir? Was habe ich für Einschränkungen? Und vor allem dann auch, wie du vorhin gesagt hast, diese Selbstfürsorge einfach auch erlernen. Also wirklich zu schauen, nicht mehr nur einfach zu funktionieren und über die Grenze zu gehen und zu schauen, was kann ich denn noch? Und ich muss doch jetzt irgendwie, sondern auch wirklich die wertvolle Energie, die noch übrig bleibt, so zu nutzen, dass es für sie noch ein bisschen mehr Lebensqualität gibt und was es da halt für Tools gibt. Also ich bin ein absoluter Fan von so Tagebuch schreiben, Gefühle aufschreiben, also wirklich sich auch bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst und die Gedanken zu reflektieren. Weil wenn man anfängt, mit sich selber sich so zu beschäftigen, dann hat man ja auch erst die Möglichkeit, bestimmte Dinge auch mal anders zu versuchen oder anders zu sehen. Also das fängt dann an bei Tagebuch schreiben, genau wie ich schon gesagt habe. Man kann aber auch einfach super Meditationen zum Beispiel machen. Also ich nutze ganz gerne für meine Krebspatientinnen Meditationen, weil das eben genau das bewirkt, dass die in die Ruhe kommen. Also ich bin ja auch noch nebenher Reha-Sporttrainerin für onkologische Patienten. Und ich mache eigentlich in jeder Reha-Sportstunde am Ende noch eine Entspannungsübung. Das macht auch nicht jeder Trainer, aber ich finde das super wichtig, damit die Leute eben zumindest unter Anleitung ein bisschen zur Ruhe kommen und um einfach auch Ängste zu minimieren. Also da hilft es einfach sehr gut.
Und wenn du jetzt davon sprichst, dass die Frauen oder die Männer, du redest immer von Frauen und Männern, das heißt, du hast beides, ne? Bist jetzt nicht ausschließlich irgendwie für Frauen zuständig, sondern du machst auch Männer, oder?
Genau, also mein Angebot ist für Mann und Frau gedacht, aber tatsächlich zeigt die Praxis, dass es leider viel mehr Frauen gibt, die sich mit solchen Themen beschäftigen wollen. Die Männer sind da ein bisschen schwer zu erreichen, würde ich jetzt mal so sagen.
Das kommt vielleicht noch. Ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren auch Frauen damit viel offener umgehen. Ich glaube, Männer brauchen da immer noch ein bisschen länger als Frauen.
Also was ich zum Beispiel auch eine super schöne Entwicklung finde, ich bin als Sozialpädagogin angestellt, auch bei der Selbsthilfekontaktstelle noch. Und da haben sich tatsächlich jetzt auch in den letzten 4-5 Jahren auch schon einzelne Männergruppen gebildet. Also extra Selbsthilfegruppen für Männer mit Krebs. Und vielleicht ist es echt so ein Ding, dass es Männern einfach einfacher fällt, sich zu öffnen, wenn es halt doch nur unter Männern ist. Aber wäre jetzt mal nur so meine Vermutung.
Ja. Du hast davon gesprochen, dass die Frauen oder die Krebspatienten, dass du denen rätst, ihre Gedanken aufzuschreiben. Zählt dazu auch so eine Art Glückstagebuch? Also ich kenne das, dass man sich die Highlights des Tages irgendwie am Ende des Tages aufschreibt oder auch Dinge, für die man dankbar ist und so ein Dankbarkeitsritual?
Ja. Also das ist wirklich so der erste Step, weil viele, also ich weiß nicht, es gibt ja, also ich kenne es von mir zumindest als Teenager und ich glaube viele andere Teenager, man schreibt ja irgendwann so Tagebuch, ne? Also zumindest so in meinem Umfeld gibt es da viele, die das gemacht haben. Und die allererste Übung, die ich meinen KrebspatientInnen mitgebe, ist tatsächlich abends sich hinzusetzen. Also ich finde es immer besser, wenn es abends ist, weil man abends dann so ein bisschen mehr noch in die Ruhe kommt und sich hinzusetzen und wirklich auch ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Also für was bin ich heute dankbar? Und vielen fällt es am Anfang super schwer. Aber das können ja auch so ganz einfache Dinge sein, dass zum Beispiel sie heute was Leckeres gegessen haben oder dass sie heute eine schöne WhatsApp-Nachricht bekommen haben oder dass sie einfach ein Haus, also ein Dach über dem Kopf haben. Und manchmal hilft es einem auch so, die Sachen die so selbstverständlich sind, auch wieder mehr wertschätzen zu können. Und da möchte man ja, also da möchte ich mit meinen Menschen, die ich betreue und begleite, auch hin, dass die einfach ein bisschen achtsamer auch durchs Leben gehen können und dankbarer oder dankbar sind für das, was sie haben bereits. Und das ist ja auch die klassische Ressourcenarbeit, die man so aus der Sozialpädagogik kennt. Also wirklich zu schauen, was kannst du noch, was tut dir gut, was hast du Schönes in deinem Leben, dass man einfach so die Ressourcen nochmal, das Positive im Leben besser rausarbeitet und das bewusst macht.
Das heißt, dass man den Fokus so ein bisschen verschiebt, ne? Mhm. Aber bedeutet das denn auch, wenn man jetzt den Fokus auf die guten Dinge legt, bedeutet das dann, dass man versucht, sich seine Erkrankung wegzudenken?
Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich sehr stark wahrnehme in dieser ganzen Coaching-, Beratung- und Begleitungsbubble, ne, wenn man das so nennen mag. Dass es oft auch so ein bisschen das Gefühl vermittelt, man darf keine negativen Gefühle haben oder man sollte die nicht haben und wir wollen alle nur glücklich sein, wir wollen alle super drauf sein immer und also die Realität sieht halt einfach anders aus und ich finde es so schwierig, weil also auf der einen Seite implementiert mir das ja, wenn es mir schlecht geht, mir darf es nicht schlecht gehen und das ist Quatsch. Also meiner Meinung nach ist es genau das, was man lernen kann, den Prozess anzunehmen, also liebevoll anzunehmen, dass es eben nicht alles immer nur gut ist oder dann auch aus dieser Negativspirale rauszukommen, dass nicht alles schlecht ist, sondern dass man eine gute Balance findet und dass man durch Mindset-Arbeit und Empowerment oder Ressourcenarbeit einfach schafft, negative Gedanken zu stoppen oder auch zu minimieren, also wirklich, dass sie nicht mehr so oft und immer so viel Platz im Leben einnehmen. Aber im Grunde geht's bei mir darum, auch die schlechten Gefühle anzunehmen und genauer anzuschauen.
Ganz wichtig.
Also es soll nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, auf keinen Fall. Sondern man soll einfach lernen, mit schlechten Gefühlen anders umzugehen. Also dass es nicht so viel Platz einnimmt.
Ja. Naja, ich denke mal, dass man dadurch ja auch die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder ganz anders aktiviert, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie in so einer depressiven Phase irgendwie verharrt. Wobei ich mir das total schwer vorstelle, wenn man ja erstmal die Diagnose bekommen hat und danach der Körper möglicherweise völlig verändert ist. Also ich habe viele Frauen, die haben teilweise auch ganz stark vernarbte Körper nach der medizinischen Behandlung. Und viele sagen auch, dass sie ganz große Schwierigkeiten damit haben, die Narben überhaupt anzufassen.
Ich persönlich würde dann eher sagen, dass man doch versuchen sollte, das negative Gefühl ein wenig zu neutralisieren. So nenne ich das dann immer gern. Und zwar, das kann man relativ gut mit allen Gefühlen, also mit allen negativen Gefühlen machen, dass man, muss man sich aber auch wieder Zeit dafür nehmen, dass man sich hinsetzt und aufschreibt, okay, was hat es denn für ein, ja, Vorteil ist immer ein bisschen blöd gesagt, aber was hat es denn für einen Hintergrund auch das Ganze? Also warum habe ich denn diese Narbe? Und dann geht natürlich los, okay, ich habe den Krebs und ich wurde operiert und ich habe eine ganz, ganz schlimme Erkrankung hinter mir. Aber man kann ja auch genauso sagen, dass diese Narbe ja dafür steht, dass ich das schon geschafft habe. Und dass ja mein Körper gerade durch diese Narbe auch auf dem Weg der Heilung ist. Also diese Narbe habe ich ja eigentlich nur, weil ja auch schon was operativ gemacht wurde, damit es mir wieder besser gehen kann. Und ja, ich bin also gerade so zum Thema Narben, wenn jemand sich total sträubt, die Narbe anzufassen, also dann würde ich da einfach nochmal nachfragen, was ist es denn genau? Ist es Ekel? Oder ist es einfach die Erinnerung an diese schlimme Zeit? Oder was genau steckt denn eigentlich dahinter? Und würde versuchen, der Frau oder dem Mann irgendwie zu vermitteln, dass er doch, also gerade mit Narbenpflege, ne? Also wirklich versuchen, sich zu überwinden, das als Teil des Körpers, als Teil des neuen Körpers anzunehmen und dann aber auch dafür gut zu sorgen. Weil es hat ja den positiven Effekt gehabt, dass durch die OP eben der Krebs rausoperiert wurde und so weiter. Also das ist so, deswegen ist es immer sehr individuell, was da dahinter steckt auch.
Ja, Du hast ja auch gesagt, wenn du jetzt mit deinen Patientinnen sprichst, dass es da ja keine Tabuthemen gibt, dass man ja alles ansprechen kann. Und ich finde, das ist ja auch gerade dieses Ganzheitliche. Und wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, Stellen seines Körpers anzufassen, dann gibt es ja da möglicherweise auch noch andere Baustellen.
Ja, definitiv. Also, dass der Körper sich verändert, zwingt ja die Menschen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Und oftmals kommt auch in der Beratung dann, ja, wenn da jemand wirklich ein großes Thema hat, das hat ja auch sehr viel mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun, wenn ich meinen Körper nicht so annehmen kann, wie er sich auch verändert. Und das wird ja auch im Alter nicht besser, sage ich mal. Ne? Also, wir haben ja alle diesen Alterungsprozess des Körpers. Und ich finde es dann eben auch wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, was steckt da dahinter? Also wo ist da diese Blockade oder dieser negative Glaubenssatz, der sich dahinter verbirgt?
Vielleicht kannst du gerade ganz kurz nochmal sagen, was sind Glaubenssätze?
Also Glaubenssätze, das ist im Grunde Sätze, die ich tief im Unterbewusstsein verankert habe. Also das sind manchmal auch Sachen, die mir gar nicht so unbedingt bewusst sind, die dann aber, wenn man sich mit Mindset-Arbeit wirklich beschäftigt, die dann an die Oberfläche kommen können. Und Glaubenssätze sind solche Dinge wie zum Beispiel, also es gibt gute und negative. Also negative Glaubenssätze sind zum Beispiel der Klassiker, ich bin nicht gut genug. Also das sind vor allem die leistungsorientierten Menschen, die einfach sehr darauf getrimmt sind, immer Leistung zu erbringen. Und da steckt meistens der Glaubenssatz dahinter, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Genauso kann aber auch Glaubenssatz sein, ich schaffe es nicht alleine. Und daraus, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wenn man solche negativen Glaubenssätze tief im Unterbewusstsein verankert hat, gibt's halt ganz alltägliche kleine Situationen, die uns dann sofort an die Decke gehen lassen. Also da zeigt sich das ganz oft. Also wenn zum Beispiel Menschen total überreagieren, wo man sich dann denkt, sag mal, okay, jetzt habe ich da wohl irgendwie einen wunden Punkt getroffen, dann ist es meistens daraus, dass der ganz tief im Unterbewusstsein einen negativen Glaubenssatz zu diesem Thema, also ich habe dann da irgendwas angetriggert, ne, was da tief verankert ist. Und diese Glaubenssätze, das ist gar nicht so einfach, die zu erkennen. Und dann ist es natürlich auch, sage ich mal, tägliches Üben oder regelmäßiges Üben, diese Glaubenssätze auch zu bearbeiten. Und ganz ehrlich, also um nochmal auf das Thema, wie kann man gestärkt aus der Krebserkrankung rausgehen? Es gibt Menschen, die finden nie irgendwelche negativen Glaubenssätze bei sich und die hat jeder. Also jeder Mensch hat die, jeder Mensch wurde geprägt, meistens schon im Kindesalter bis so Teenageralter, ne? Und für viele kann das halt eben auch die Einladung sein, einfach jetzt nochmal genauer hinzugucken, was einem vielleicht auch im Unterbewusstsein beschäftigt oder was immer wieder hochkommt, wo man dann so Situationen hat, wo man sagt, ah, ich habe mich irgendwie nicht im Griff oder ich kenne mich da selber nicht so, wie ich da reagiert habe. Und das wird halt durch diese ganze Krebsthematik halt sehr verstärkt, weil einfach Urängste hochkommen, also diese Angst zu sterben oder die Angst, es nicht zu schaffen. Und dadurch kann man, sage ich mal, das auch so ein bisschen lenken, dass man das eben als Weckruf auch bezeichnen kann. Ne?
Nehmen wir mal den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Wenn man das für sich selbst erkannt hat, dass man diesen Glaubenssatz in sich trägt, was kann man denn speziell tun, um den zu ändern? Kann man einfach einen anderen Glaubenssatz drüberlegen oder wie funktioniert das?
Grundsätzlich, ich bin nicht gut genug, das ist ja sehr allgemein gefasst. Und dann würde ich im nächsten Schritt, also wenn jemand jetzt erkennt, okay, ich fühle mich nicht gut genug, dann würde ich im nächsten Schritt schauen, welche Erfolgserlebnisse dieser Mensch schon hatte. Also wirklich die Übung mitzugeben, zu sagen, was hast du für Erfolge? Was hast du für positive Charaktereigenschaften entwickelt? Welche Fähigkeiten und Talente hast du in deinem Leben schon entwickelt? Und wann hat dir das Leben eigentlich gezeigt, dass du eben doch gut genug bist?
Das heißt, sich zu fragen, stimmt das überhaupt wirklich?
Genau, also das Hinterfragen, ja, genau. Also die Frage ist ja immer, was wir uns selber erzählen. Aber um das halt wirklich tief im Unterbewusstsein auflösen zu können, muss ich erst mal sozusagen meinen Verstand davon überzeugen, dass es eben nicht so ist. Und im zweiten Schritt mache ich dann gerne eine Übung, wo man sich in dieses Gefühl auch reinversetzt. Also man hat dann erstens mal argumentativ den Verstand überzeugt, sage ich mal einfach so. Und im zweiten Schritt geht es darum, dieses Gefühl auch zu fühlen und sich auch immer wieder in dieses Gefühl reinzuversetzen. Also da kann man sich ja morgens eine Minute Zeit nehmen, sich in das Gefühl reinzusetzen. Und es fühlt sich am Anfang sehr komisch an, aber es wird mit der Zeit einfacher, in das Gefühl zu versetzen, ich bin gut genug. Und dann gibt sich das mit der Zeit. Und so wird es dann irgendwann in den Alltag integriert. Und dadurch lenkt man ja auch den Fokus automatisch schon darauf, bei welchen Themen bin ich denn gut genug? Also normalerweise hat jeder Mensch Freunde, so zum Beispiel, ne? Kann man zum Beispiel auch machen. Man kann zum Beispiel auch zu seinen Freunden gehen oder Menschen, die einem nahestehen, ob das jetzt der Partner ist oder Kinder, die erwachsen sind schon oder so. Und kann die auch mal fragen, welche positiven Charaktereigenschaften magst du denn an mir? Da holt man sich so ein bisschen noch auch die Bestätigung von außen. Also auch das kann zum Beispiel Wunder bewirken.
Ja, das ist ein schöner Hinweis. Und da sind wir ja eigentlich mit diesen Glaubenssätzen auch wieder beim Thema Selbstliebe. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was Selbstliebe für dich ist.
Selbstliebe ist im Grunde die Annahme von mir selbst. Also ich akzeptiere mich, wie ich bin. Ich akzeptiere meine Stärken. Ich muss eher sagen, ich feiere mich für meine Stärken. Also man kann sich selber ruhig auch mal feiern. Aber ich nehme mich trotzdem auch liebevoll an, wenn ich gerade schwache Momente habe und gerade eher meine Schwächen sich gerade wieder zeigen. Also Selbstliebe bedeutet eigentlich, genauso wie es auch in einer Partnerschaft ist. Also ich habe ja normalerweise Partner oder auch Freundschaften. Also es ist ja nie eigentlich alles tutti frutti. Ne? Beziehungsweise es kann nicht jahrelang immer alles perfekt sein. Und genauso wie ich halt Partner oder Freunde mit ihren Macken annehme, genauso sollte ich das mit mir selber halt auch tun. Und das ist eigentlich so, das Ergebnis wäre dann die Selbstliebe, wenn ich diesen Prozess wirklich aktiv angehe und das mich da weiterentwickle.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Punkt, da gibt es ganz viele Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, sich selbst genau so anzunehmen, wie sie sind. Was kann denn dabei helfen? Also abgesehen davon, dass man vielleicht auch da wieder sich die Dinge aufzählt, die man an sich selbst gut findet. Ich finde, das ist immer so theoretisch. Man hört so oft, ja, du musst dich einfach selber mehr lieben. Aber ich wurde auch schon ganz oft gefragt, ja, wie geht denn das? Wie mache ich denn das?
Also ich glaube, es ist wichtig, da dazu zu sagen, dass Selbstliebe nicht von heute auf morgen funktioniert und dass man nicht einfach irgendwie einen Schalter finden muss, den man umlegen kann, sondern Selbstliebe resultiert daraus, dass ich selber für mich sorge und dass ich gut für mich sorge. Also da sind wir da bei dem Thema Selbstfürsorge.
Ist auch ein viel schöneres Wort, finde ich.
Also Selbstliebe, Liebe ist ja auch so ein Wort, wie definiert man sich, wie definiert man das für sich? Also Liebe bedeutet ja eigentlich für jeden was anderes und jeder fühlt, denke ich, Liebe auch anders. Also man sagt halt immer, okay, ich liebe den Menschen.
Genau. Aber ich finde, das ist auch total schwer, weil wenn du sagst, ja, du musst dich einfach selber mehr lieben, das erzeugt auch schon wieder irgendwie Druck. Wohingegen ich finde, dass Selbstfürsorge was ist, was man ja aktiv für sich tun kann, in kleinen Momenten zum Beispiel, die man sich selbst schenkt, was weiß ich, ein Spaziergang in der Natur oder sowas.
Also ich würde fast behaupten, dass Selbstliebe dadurch entsteht, dass man eben Selbstfürsorge betreibt.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Prozess, der relativ gleichzeitig dann auch abläuft. Also vielleicht macht man am Anfang bei der Selbstfürsorge Sachen, wo man sich erst vielleicht noch ein bisschen komisch fühlt. Und daraus entwickelt sich dann aber irgendwann auch das Gefühl, also Selbstfürsorge ist, finde ich, was man einfach tun kann oder was, also mehr von dem zu tun, was mir gut tut und weniger davon tun, was mir nicht gut tut. Und daraus resultiert dann das Gefühl der Selbstliebe. So würde ich es, glaube ich,
gehe ich definieren. Sehe ich auch so, genau. Wenn ich jetzt nach einer Krebserkrankung wieder auf dem Weg der Heilung bin, viele Frauen, also ich spreche immer von Frauen, einfach nur aus dem Grund, dass ich ausschließlich mit Frauen, die Krebs haben, zusammenarbeite. Ich arbeite nicht mit Männern, ich arbeite nur mit Frauen, deswegen. Was hast du denn da für Tipps, was genau diese Frauen mehr an Selbstfürsorge betreiben können? Also in Bezug auf, sagen wir mal, Ernährung, Bewegung. Gibt's da irgendwas, was du sagst, das hilft eigentlich immer?
Also was auf jeden Fall immer hilft, ist sich zu überlegen, was mir hilft. Mhm. Weil ich finde, was für den einen funktioniert und was dem einen gut tut, muss nicht für alle gelten. Mhm. Und das finde ich auch immer wieder so ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Haltung, die ich auch sehr stark einfach vertrete, tatsächlich auch, weil wir sind alle sehr individuell und jeder hat seine Päckchen zu tragen und jeder hatte seine Zeit, die er die Erkrankung hatte oder noch hat, und jeder hat seine Erfahrungen damit gemacht. Deswegen würde ich mal sagen, also such dir Dinge, die dir wirklich gut tun und die du auch für dich machst und nicht für andere, und schau einfach, was das für dich ist. Also find oder versuch auch, also probier auch Sachen aus, die du vorher vielleicht noch nie gemacht hast, oder viele finden vielleicht auch was, was sie früher als Kind oder als Teenager auch gerne gemacht haben. Also so vielleicht was Kreatives, was jetzt nicht unbedingt körperlich super anstrengend ist, aber ich finde auch, das ist super, super schön, da nochmal zu gucken, die Zeit zu nutzen, dass man da einfach nochmal schaut, was möchte ich denn jetzt noch so machen, für was möchte ich mir denn noch Zeit nehmen. Also das kann jetzt natürlich sein, mehr Zeit wieder für gute Ernährung, ne? Also wirklich auch zu schauen, was tut mir denn gut, möchte ich neue Rezepte ausprobieren. Also vielleicht so ein bisschen auch wieder diese Neugierde zu wecken auf Neues oder auf anderes und vielleicht auch manche Sachen von früher wieder zu entdecken. Mhm. Dann klar, also Thema Ernährung, Thema Bewegung, also auch da zu schauen, okay, was kann ich mit meinen Einschränkungen, die ich vielleicht jetzt noch habe, was kann ich da tun? Und das, ja, also sich da einfach auch selber aufzuraffen, für sich selber gut zu sorgen. Also ich bin ich bin ein Fan von Meditationen, um ganz in die Ruhe zu kommen, weil aus der Ruhe heraus entstehen ja auch wieder neue Ideen. Mhm. Also wer sich Ruhe gönnt, ist meistens auch wieder kreativer, oder dem fällt vielleicht ein, ach, das habe ich früher gern gemacht, vielleicht sollte ich da mal wieder, also wenn es nur Fahrradfahren ist, was man jahrelang vielleicht nicht gemacht hat, dass man das mal wieder macht. Und was ich auch wichtig finde, ist einfach so Körperpflege. Also wirklich den Körper, der jetzt einiges mitgemacht hat, sehr viel gönnen und Gutes tun, was ja auch mit Bewegung und Ernährung einhergeht. Aber also da so auch den Fokus drauf zu legen, das Bewusstsein zu haben, okay, was kann ich denn jetzt auch meinem Körper noch Gutes tun? Und auf der anderen Seite natürlich, was kann ich meiner psychischen Verfassung oder meiner Psyche, meinem Geist, was kann ich da noch Gutes tun, oder meiner Seele? Manche sagen ja auch gerne oder sprechen gerne über die Seele. Was kann ich meiner Seele Gutes tun und was kann ich meinem Körper Gutes tun? Und manche sind vielleicht auch total interessiert daran, sich mit anderen auszutauschen. Da vermittle ich ganz gerne immer an Selbsthilfegruppen. Finde ich, ist auch ein super wichtiges Thema in unserem Gesundheitssystem, weil da sind wirklich auch Menschen, die Ähnliches miterlebt haben, wenn man halt der Typ dafür ist, muss man aber wissen, ob man das will oder nicht. Hm.
Wenn jetzt eine Frau eine Krebsdiagnose erhält, danach die medizinische Behandlung sozusagen dann schon hinter sich hat, wie kann man denn diese Zeit, die man jetzt für sich selbst braucht, wie kann man die denn zum Beispiel in seiner Partnerschaft rechtfertigen? Also ich habe viele Frauen dabei, wo der Partner das vielleicht auch gar nicht so versteht, sondern eher denkt, Mensch, naja, guck mal, jetzt geht's dir ja schon wieder besser. Warum geht denn das jetzt nicht mehr wie vorher? Warum brauchst du denn jetzt auf einmal die und die Zeit für dich? Die könnten wir doch auch zu zweit verbringen.
Mhm. Ja, meistens passiert es ja dann, wenn die Partnerschaft ja vorher auch schon sehr wenig Raum und Platz für die eigene Selbstfürsorge gelassen hat, ne? Also,
na klar.
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das Verständnis vom Partner, sich einzufordern, also das, finde ich, muss man machen und ist auch ein Lernprozess, glaube ich, für beide Seiten einfach, dass die Krebspatientin tatsächlich jetzt plötzlich anfängt, für sich einzustehen, ne, was sie vielleicht vorher nicht so gemacht hat. Oder jetzt auch Dinge zu verlangen oder zu fordern oder sich zu wünschen, die vorher nicht so da waren. Also das verändert ja auch immer die Partnerschaft und Beziehung, na klar. Aber ich denke, was am allerwichtigsten ist, ist, dass man mit dem Partner gemeinsam sich die Zeit nimmt, Gespräche zu führen über Gefühle, Bedürfnisse, Veränderungen. Und es gibt ja auch sehr viele Anlaufstellen für Angehörige von Krebspatientinnen. Also gerade so Krebsberatungsstellen zum Beispiel. Also die beraten auch Angehörige. Und da finde ich es einfach wichtig, in der offenen Kommunikation zu bleiben und vielleicht, ja, also einfach aufeinander auch zuzugehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, ich möchte jetzt gerne den und den Tag 3 Stunden für mich haben und möchte da jetzt zum Pferd gehen oder schwimmen gehen oder was auch immer machen, dass man aber natürlich dann auch dem Partner sagt oder dem Partner auch seine Zeit einräumt. Also das muss ja ein Geben, ein Nehmen sein, weil sonst ist es wieder aus dem Gleichgewicht und das ist auch nicht gut. Also man muss immer so die Balance, glaube ich, finden, aber ich finde es super wichtig, weil ich habe auch schon viele Frauen erlebt, die da einfach super zurückhaltend waren, einfach auch Ansprüche in der Partnerschaft zu stellen. Und es ist aber, man kann es vielleicht auch wirklich so sehen, dass es ja für beide einfach ein Wachstum auch wieder darstellt. Also es können ja beide Beteiligten oder alle Beteiligten, auch das ganze System drumherum oder auch Kinder können davon profitieren, wenn die Mama sich jetzt wieder um sich selber mehr sorgt, weil dann ist die Mama ganz anders drauf, dann hat die vielleicht auch wieder mehr Lust, was zu machen, ist nicht immer nur gestresst und platt und müde. Also ich finde, das sollte man immer so im ganzen System dann halt auch betrachten, was es alles für Vorteile mit sich bringt.
Ja, naja, und dabei auch nicht vergessen, dass ja Veränderung Zeit braucht und es manchmal auch so ein bisschen unbequem ist, ne? Wenn man seine Komfortzone verlässt und einfach eine andere Richtung einschlägt. Und da sind wir uns ja einig, dass so eine Krebserkrankung ja auf jeden Fall einen Richtungswechsel benötigt. Also dass das Leben einen Richtungswechsel benötigt. Mhm. Was kann man denn tun, um die Angst zu reduzieren? Also man hat ja, natürlich hat man Angst, wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert wird. Hast du da Ideen? Kannst du da den Hörerinnen was mitgeben?
Also ich, beim Thema Angst finde ich ganz wichtig, im ersten Schritt zu verstehen, was ist denn eigentlich Angst? Also wo kommt es her? Warum haben wir dieses Gefühl der Angst überhaupt? Da rutscht man dann auch schon wieder so ein bisschen in die Neutralisierung, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich auch zu verstehen, dass man, also Angst schützt uns ja eigentlich. Also der Körper wird ja durch die Angst darauf eingestellt, zu flüchten oder halt in Angriff zu gehen, sage ich mal, ne? Und dadurch wird das Adrenalin auch im Körper bereitgestellt. Das Problem bei der Sache ist ja nur, dass wenn man ständig in der Angst lebt, dass das super anstrengend für den Körper ist. Also das raubt uns ja unfassbar viel Energie. Und ich glaube, das ist so der Step zu verstehen, was ist es denn überhaupt? Wo kommt's her? Dann auch sich einzugestehen, okay, das ist kein Weg, den ich gehen kann. Also dadurch helfe ich meinem Körper überhaupt nicht zu heilen. Und dann eben auch bereit zu sein, diese Angst zu ändern. Also dann, und das ist so ein bisschen der Schritt, der manchmal relativ spät erst gelingt. Also diese Angst, die wird ganz oft einfach mitgetragen. Und es ist dann halt so, dass meine Erfahrung ist, also wenn Patientinnen schon einmal vor ihrer Krebserkrankung irgendwie therapeutische Hilfe hatten, dann haben die meisten schon Werkzeuge erlernt. Also die können diese Angst, sage ich mal, besser verpacken wie jemand, der noch nie mit therapeutischen Ansätzen oder Mindset-Arbeit an sich in Berührung kam. Und ich glaube, dass um die Angst reduzieren zu können, einfach ganz viele verschiedene Werkzeuge zusammenspielen. Es ist zum einen, was ich super wichtig finde, Atemübungen zu machen. Also wenn ich merke, diese Angst, die kriecht gerade so in mir hoch. Mhm. Ne? Also das überhaupt wahrzunehmen, ist erstmal wichtig. Und dann eben auch aktiv dagegen zu arbeiten. Also wirklich das auch dann anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Angst. Vielleicht will man dem sogar einen Namen geben, keine Ahnung. Und dann bewusst zu atmen und sich auf was anderes, also auf sich selber wieder zu konzentrieren, das Gefühl anzunehmen. Und es gibt so ganz viele Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel, dass man sich vorstellt, beim Einatmen atme ich Licht und Liebe ein. Und beim Ausatmen verteilt sich das in jeder Zelle meines Körpers. Und das mache ich ein paar Mal und versuche wirklich so mir vorzustellen, über mir kreist diese, also perfekt wäre natürlich, wenn es noch schön warm wäre oder so, aber über mir ist dieser Energieball, diese Sonne, und die enthält Licht und Liebe. Und bei jedem Einatmen ziehe ich mir in den Körper Licht und Liebe von diesem Energieball, der über mir schwebt. Und beim Ausatmen verteile ich das in meinen Zellen. Mhm. Und das ist so eine Übung, die relativ einfach, sage ich mal, zu machen ist und eigentlich auch in jeder Situation. Aber man muss halt einfach den Moment abpassen, wo diese Angst dann auch so akut, sage ich mal, da ist. Und dieses nervöse Nervensystem, das ja dann entsteht, weil wir ja, also weil Krebspatienten allgemein einfach sehr viel Angst ausgesetzt sind, Meditation, bewegen, Dinge tun, die einem gut tun. Also im Grunde spielt das alles damit rein. Und was auch super wichtig ist, finde ich, bei der Angst, also zu gucken, was ist es denn für eine Angst? Ist es jetzt auch so ein bisschen Hilflosigkeit oder ist es so die Ohnmacht, die mich so arg beschäftigt? Weil man kann halt gegen jede Angst eigentlich auch ein bisschen gegensteuern. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel Angst hat, weil er nicht weiß, wie es weitergeht, okay, dann suche ich mir im Hilfesystem Menschen, die mir weiterhelfen können. Ob das jetzt ein Arzt ist, ob das jetzt Verunsicherung ist wegen einer Diagnose ganz am Anfang, dann suche ich mir halt noch eine ärztliche Zweitmeinung. Oder ist es so, dass ich mit dem Therapieplan irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, ne? Also dann, ja, okay, dann spreche ich halt nochmal mit einem anderen Arzt drüber oder ja, also das sind solche Sachen, da hole ich mir halt Wissen von außen ein. Oder wenn es darum geht, meine Lohnfortzahlung ist zu Ende. Das heißt, ich komme ins Krankengeld. Was ist da alles wichtig? Wie läuft es mit der Krankmeldung? Wann kriege ich das Geld ausgezahlt? Da muss man halt manchmal einfach in die aktive Rolle gehen und sich auch die Infos holen, die einem fehlen. Ja, so auch die ganze Zeit ein bisschen offen bleiben für das Hilfesystem drumherum, dass auch solche Ängste, also es gibt eigentlich für jede Angst immer irgendwo was man sich holen kann, was man tun kann, um das ein bisschen zu minimieren.
Genau, also Hilfe annehmen, ne?
Ja, genau. Es gibt ja dieses klassische Gedankenkarussell, das manchmal auch entsteht, also diese Negativspirale. Auch da kann es einfach helfen, diese Gedankenspirale aktiv zu unterbrechen. Wenn man jetzt so auf der Couch sitzt oder wenn man jetzt irgendwo sitzt und dann oder im Bett liegt zum Beispiel auch, ne, und diese Gedanken kommen und kommen und kreisen und man weiß gar nicht, es hört gar nicht mehr auf, ich kann mich nicht beruhigen, dass man dann tatsächlich diese Situation aktiv unterbricht. Und selbst wenn es nachts um 2 ist, dann steh auf und lenk dich mit irgendwas ab. Und damit meine ich jetzt nicht Netflix oder irgendwie eine Fernsehsendung gucken, sondern schau einfach, dass du was tust mit deinen Händen oder dass du kurz rausgehst und die kalte Luft ein bisschen spürst, dass du einfach aus dieser Situation, in der du gerade festhängst, rauskommst.
Oft ist es ja auch, dass wir schon Angst vor der Angst haben, ne?
Mhm. Die Angst vor der Angst, klar, man macht sich immer, also gerade so, also das geht ja in der Nachsorge noch weiter, ne? Also jede Krebspatientin hat total Panik vor der Nachsorgeuntersuchung, weil es könnte ja wieder was kommen.
Ganz genau.
Und ganz genau. Und auch da, wenn du es geschafft hast, mit der Mindset-Arbeit so wieder in dein eigenes Vertrauen zu kommen und das Vertrauen in deinen Körper auch wieder zurückerlangst, dann hast du zumindest diese Angst davor reduziert, weil du eigentlich davon ausgehst, wenn du das geschafft hast, dann ist, also das wäre ja das Ziel, ne, dass man halt sagt, es wird alles gut, ich bin beschützt und mein Körper hat es alles gut verkraftet und da kommt jetzt auch nichts mehr. Also das ist ja im Endeffekt das, wo man dann auch hin will, dass man voller Vertrauen durchs Leben laufen kann.
Wenn es jetzt hier Frauen gibt, die gerne den Kontakt zu dir suchen möchten oder den Kontakt zu dir aufnehmen möchten, Lea, was machst du denn beruflich? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also beruflich ist es bei mir so, dass ich als Sozialarbeiterin arbeite. Also ich möchte, dass jeder in den Genuss kommen kann, mit mir zusammenzuarbeiten zum Thema Mindset-Arbeit und Empowerment bei Krebs. Das mache ich dann aber sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen. Also das ist ganz individuell, da kann man dann schauen. Es gibt dann eben die Möglichkeit, sich einfach bei mir erst einmal per E-Mail zu melden oder per WhatsApp, je nachdem, was einem lieb ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über mein Instagram-Profil zum Beispiel sich direkt einen Termin einzubuchen für 30 Minuten, wo wir einfach mal nur deine Situation anschauen und gucken. Das kostet dann auch nichts. Also einfach mal zu schauen, okay, wo stehst du gerade und was sind deine Baustellen und vielleicht habe ich dir schon 1-2 gute Tipps, die dich direkt weiterbringen. Oder ist es so, dass du sagst, ich möchte eigentlich noch mehr tun, ich möchte da wirklich in die Begleitung gehen, dann gibt es mit mir auch die Möglichkeit, im Rahmen von Begleitung, Mentoring, Coaching zusammenzuarbeiten oder halt auch mal einen einzelnen Workshop zu buchen.
Und das gilt also auch für die Angehörigen. Das, ich finde das nämlich ganz wichtig. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Angehörigen so ein bisschen hinten runterfallen. Das ist ja auch eine absolute Herausforderung, wenn der geliebte Mensch jetzt an Krebs erkrankt ist. Ja, dass man weiß ja oft gar nicht, Mensch, wie kann ich denn helfen? Wie soll ich damit umgehen? Und also von daher finde ich es total toll, denn dass du dieses Angebot also nicht nur für Selbsterkrankte, sondern auch für Angehörige hast.
Auf jeden Fall. Also ich bin da komplett offen. Ich bin da sehr offen dafür, auch ja, wenn es jetzt online ist. Also klar, wenn jemand hier jetzt aus der Gegend kommt, dann freue ich mich auch immer, wenn es persönlich stattfindet. Aber wenn es jetzt online ist, dann auch gerne einen Zoom-Call zu zweit oder zu dritt, weil es ist immer so, dass tatsächlich manchmal, sage ich mal, die Krebspatienten selber schon vom Kopf her ein bisschen weiter sind und schon besser mit der Erkrankung umgehen können als jetzt der Angehörige. Da halt eine gute Kommunikation miteinander herzustellen oder auch Verständnis bei dem anderen zu schaffen, das ist gar nicht immer so einfach. Und da hilft's ganz oft, wenn jemand von außen einfach nochmal auch drauf guckt und von außen auch nochmal widerspiegelt oder Impulse mitgibt, wie man miteinander vielleicht besser kommunizieren kann, beziehungsweise was vielleicht auch so diese, also ganz oft ist ja zum Beispiel Sexualität in der Beziehung gerade, ne? Ein ganz schwieriges Thema. Und manchmal hilft es den Betroffenen oder auch den Angehörigen dann schon darüber einfach mal zu sprechen. Also einfach auch mal zu sagen, ich vermisse das total und es ist totale Flaute im Bett und dann weiß ich nicht, eigentlich würde ich gern zärtlich zu ihr sein. Also wenn es jetzt die Frau ist, die Krebs hat, ne? Eigentlich würde ich zu meiner Partnerin super gern zärtlich sein, aber dann weist sie mich immer ab. Und dann fühlt er sich dadurch zurückgewiesen und weniger geliebt. Dabei ist es halt einfach, weil sie mit ihrem Körper gerade so am Hadern ist, dass sie das gar nicht zulassen kann oder möchte. Ne? Da einfach auch Gespräche miteinander zu führen, ist super wichtig, weil ja jede Partnerschaft, jede Beziehung oder jedes angehörigen Mitglied hat ja so seine Beziehung zum Betroffenen. Und manchmal hilft es einfach auch von außen nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu geben oder einfach auch zu reflektieren, was man da in der Beziehung wahrnimmt.
Absolut, genau, weil man ja oft dann auch irgendwie in so einer Sackgasse steckt. Finde ich total wertvoll. Du hattest vorhin auch angesprochen, dass du Bewegungscoach bist oder so.
Reha-Sporttrainerin.
Ja, genau das meinte ich. Hast du da auch Krebspatienten?
Also ich habe seit 2015 mache ich ehrenamtlich eine Paddelgruppe bei uns im Verein. Die fahren Drachenboot. Ich weiß nicht, ob der Drachenboot was sagt.
Ja, das sagt was.
Also seit 2015 trainiere ich unsere Drachenbootgruppe, die Pink Pearls in Heilbronn. Und das sind Frauen, die Drachenboot fahren. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche und machen, also ich bin die Trainerin und habe da die Trainerfunktion übernommen. Also das Projekt, das, oder was heißt Projekt, aber diese Gruppe erfüllt mich als Trainerin so sehr, wo ich manchmal denke, was passiert mit den Leuten, die dann da zu dieser Gruppe kommen, die am Anfang manchmal noch in der Chemo sogar sind oder Bestrahlung und dann am Ende wieder so kraftvoll und energievoll da auch rausgehen, wenn die ein paar Mal da waren oder dann eben auch ja, wieder so auf diesem Genesungsweg dann sind. Und aus der Idee raus, weil ich die Gruppe sowieso trainiere und das total mein Herzensprojekt ist, habe ich dann gesagt, ich würde gern diesen onkologischen Reha-Sport-Trainerschein machen, musste davor dann noch eine C-Trainer-Lizenz machen und habe dann im November 2021 diese speziell für Krebs, also Sport nach Krebs, so heißt die B-Lizenz, die ich da gemacht habe. Und kann jetzt eben für Onko-Patienten Reha-Sportstunden machen, die dann so über Krankenkasse oder Rentenversicherung dann auch bezahlt werden, genau.
Großartig.
Weil am Anfang zählt es viel mehr und da mache ich immer meinen Fokus drauf, schon auch kleine Übungen zu machen, die den Rumpf vor allem stärken oder einzelne Muskelgruppen, aber eben auch einfach die allgemeine Fitness zu fördern, dass man überhaupt mal wieder in die Bewegung kommt, dass man vielleicht auch mal einfach so klassische Dehnübungen macht, damit man einfach ein bisschen ein Körpergefühl wieder kriegt, weil viele, also es gibt ja es gibt die eine Sorte, die halt dann sehr viel Sport machen und dann gibt's noch die andere Sorte, die halt dann sehr wenig Sport machen. Und je nachdem gilt's halt einem auch die dann einfach wieder zu motivieren, die durch die Krebserkrankung halt wirklich auf dem Nullniveau wieder leider angekommen sind. Und die dann wieder zu rehabilitieren.
Genau, also auch da geht es darum, sich selbst wieder mehr zu spüren, ne? sich in sich hineinzuhorchen. Und auch das, ich finde, erschließt sich auch irgendwie der Kreis, weil auch das ist ja Selbstfürsorge. Und so findet man das ja in allen Bereichen im Leben.
Ja. Und das war auch so die Sache. Also ich habe ja schon ganz viel Beratungen gemacht und habe dann parallel dazu das mit dem Sportthema. Und jetzt kann ich halt einfach auch durch diese ganzheitliche Beratung, die ich anbiete, halt auch wirklich all mein Wissen weitergeben. Mhm. Und das war auch so die Idee dahinter. Die Idee war, dass jetzt jemand, der Unterstützung braucht, jetzt nicht zu 10 verschiedenen Stellen rennen muss, um sich Informationen einzuholen oder um Übungen zu bekommen oder so, sondern dass man wirklich, also so, dass ich so das Gesamtpaket eben bieten kann. Mhm. Und deswegen ist das Ganze so auch entstanden, dass ich das jetzt selbstständig anbiete.
Voll schön. Liebe Lea, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Da sind so viele Sachen drin, die man für sich mitnehmen kann. Und
ich hoffe,
es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir.
Das freut mich. Vielen Dank für deine Einladung.
Wie immer hoffe ich sehr, dass du einige Dinge für dich aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Es ist so wichtig, dass wir Selbstfürsorge betreiben, dass wir gut zu uns sind und lernen, mit all den Herausforderungen umzugehen. Das Leben ist immer für uns. Und oft hilft es auf dem Weg der Heilung zu reflektieren, was uns zurückhält, was uns bremst und welche möglichen negativen Glaubenssätze wir loslassen dürfen. Wenn du gern mehr über Lea und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau dich gerne auf ihrem Instagram-Profil @krebs.kokon um und vielleicht hast du Lust, direkt den Kontakt zu ihr aufzunehmen. Alle Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Homepage franziskagüntherfotografie.de oder auf schönundstark.de. Ich freue mich riesig, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziskagüntherfotografie mit uns teilst und wir uns gemeinsam austauschen können. Teile gerne diese Folge auch mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll und das Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.